Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Ein ganz herzliches Willkommen zu Atem der Hoffnung im Hope Channel. Wenn man sich in den sozialen Netzwerken mit jemandem befreundet, dann folgt man ihm. Beispielsweise auf Facebook und Instagram. Dort nimmt man hautnah und aus erster Hand Anteil an den schönen Momenten des Lebens und manchmal, wenn es die Person zulässt, auch an den weniger schönen. Ob es eine Parallele zu dem gibt, was wir unter biblischer Nachfolge verstehen, das weiß Wolfgang Dorn. Er ist Pastor in München und hat seine eigenen Erfahrungen mit dem Nachfolgen gemacht.
Als Jugendlicher hatte ich mal die Idee, mit zwei Freunden gemeinsam einen Berg zu besteigen. Wir fuhren nach Italien. Und dort standen wir eines Tages dann unter diesem großen Berg, Gran Paradiso hieß er. Und auf diesem Weg nach oben gab es zwei Wege, einen schwierigen Weg und einen leichten Weg. Und wir haben uns ganz bewusst entschieden, den schwierigen Weg zu gehen. Und so kam es, dass wir an einem Morgen unter dieser Eiswand standen, die wir durchsteigen mussten. Und noch keiner von uns ist jemals in seinem Leben eine solche Eiswand durchstiegen. Und in dem Moment kamen zwei französische Bergsteiger und die haben uns angeboten, uns mitzunehmen auf ihren Weg nach oben. Und so sind wir nach kurzer Zeit in die Eiswand eingestiegen. Und es hat nicht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das unglaublich anstrengend ist. Man steht da nur mit den Steigeisen vorne in der Eiswand, unglaublich anstrengend. Und nachdem wir so die Hälfte der Wand durchstiegen hatten, habe ich Angst bekommen. Und ich habe solche Angst bekommen, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nicht hatte. Und ich habe mir geschworen, wenn ich aus dieser Wand irgendwie mal wieder rauskomme, werde ich nie mehr bergsteigen gehen. Und ich habe mich nicht mehr getraut, nach vorne weiterzugehen und umkehren war in dem Moment auch nicht mehr möglich. Und die zwei französischen Bergsteiger haben das gemerkt und sie haben gesagt, Leute, wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, hier einigermaßen gut rauszukommen, wenn ihr genau das macht, was wir auch machen. Ihr müsst genau die Spuren dort ziehen, wo wir sie auch gehen. Ihr müsst genau die Seile dort setzen, wo wir sie auch setzen. Ihr müsst genau die Haken dort stecken, wo wir sie auch stecken. Und so haben wir das gemacht und tatsächlich sind wir dann nach oben angekommen. Und wir sind den leichten Weg nach unten gegangen. Aber eins habe ich damals gelernt. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, wenn man einen schwierigen Weg geht, vor allem wenn man einen schwierigen Weg geht, dass es da jemanden gibt, der mit einem diesen Weg geht. Vielleicht jemand, der den Weg schon mal gegangen ist, der weiß, wie man solche Wege geht, dem man nachfolgen kann auf diesem Weg. Wenn wir heute als Christen zusammen sind, in unseren Gottesdiensten, in der Gemeinde, in den Hauskreisen, dann ist es vor allem das, was uns verbindet, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen. Es ist weniger der Gedanke, dass wir eine gemeinsame Überzeugung oder ein bestimmtes Bekenntnis haben oder zu einer bestimmten Kirche gehören. Das Entscheidende ist, dass wir Jesus gemeinsam nachfolgen. Und ich möchte mit euch heute einmal darüber nachdenken, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Nun muss man wissen, dass ich schon seit 30 Jahren Christ bin. Und ich möchte mit euch heute das teilen, was ich erst seit einigen Jahren für mich entdeckt habe. Momente der Nachfolge, die mir jemand vor 30 Jahren noch gar nicht gesagt hat. Aber etwas, was mir wichtig geworden ist. Und das, was mir wichtig geworden ist, das möchte ich mit euch heute teilen. Und ich möchte einen Text lesen, auf den ich aufmerksam geworden bin, aus dem Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium Kapitel 5 ab Vers 1. Ich lese diesen Text, der etwas länger ist, gemeinsam mit uns zusammen. Da heißt es, die ersten Jünger. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte, Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer im anderen Boot um Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon: Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus nach. Also irgendetwas muss in diesem Abschnitt damit zu tun haben, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte mit uns heute mal gucken, was Petrus in dieser Geschichte erlebt hat, was für uns möglicherweise heute im 21. Jahrhundert noch Bedeutung hat. Das Ganze passiert am See Genezareth. Der See Genezareth ist kein besonders großer See. Man könnte um diesen See Genezareth locker einmal am Nachmittag mit dem Fahrrad außen rumfahren, wenn es denn möglich wäre. Das Besondere an diesem See Genezareth ist, dass er 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Das heißt, wenn man von Jerusalem kommt, fährt man immer nach unten. Nur das Tote Meer, das liegt noch tiefer. Und an diesem See Genezareth gibt es noch heute diese archäologische Ausgrabungsstätte Kapernaum. Dort gibt es noch diese Synagoge und vor einigen Jahren stand ich an dieser Synagoge, an den Grundmauern. Und in Blickweite kann man sehen dort, wo Petrus mit seinen Booten war. Und an dieser Stelle, an diesem Ufer, begegnet Petrus Jesus, und er sagt: Wir haben die ganze Nacht gefangen und nichts wirklich gefangen. Das heißt, die erste Begegnung von Petrus mit Jesus beginnt mit etwas, was nicht gelingt. Wir können auch sagen, mit etwas, was scheitert. Der Moment auf dem Weg der Nachfolge, der Moment des Scheiterns, ist ein Weg, den ich entdeckt habe für mich in meinem Leben. Nun ist es ja etwas, was wir alle in unserem Leben mehr oder weniger an der einen oder anderen Stelle erleben, dass wir nicht weiterkommen, dass wir irgendwo eine Enttäuschung erleben, dass wir scheitern. Das Besondere aber auf dem Weg der Nachfolge ist, dass aus diesem Weg des Scheiterns, aus dieser Enttäuschung heraus, manchmal auch aus diesem Trauma heraus, genau aus diesem Moment Gott eine Berufung macht. Ich möchte mit uns heute einmal den Blick auf Dinge in unserem Leben richten, die nicht gelingen. Manchmal gibt es also die Vorstellung, das christliche Leben ist so wie eine Leiter, da geht es immer nach oben. Da ist es nicht vorgesehen, dass Fehler passieren. Zumindest keine großen Fehler. Da beginnt ein Weg und alles wird besser. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so stimmt. Wenn wir mal auf die Momente schauen in unserem Leben, die wir mit Nichtgelingen verbinden. Vielleicht mit gescheiterten Beziehungen. Vielleicht mit einer Krankheit in unserem Leben, wo wir um Gesundheit schon lange Zeit ringen und es gelingt nicht. Vielleicht dort, wo wir mit Einsamkeit zu tun haben. Dort, wo wir uns beruflich nicht so entwickeln können, wie wir das tun würden. Vielleicht mit Schuld in unserem Leben, die da ist. Mit Scham. Kann es sein, dass gerade in diesen Momenten, wo wir uns gescheitert fühlen, Gott uns sucht und aus diesen Momenten der Verletzung heraus eine Berufung entwickelt? Vor 2 Jahren saß ich in einem Flugzeug von Tel Aviv nach München. Und in diesem Flugzeug saß ein alter Mann. Er war ein sogenannter Holocaust-Survivor, ein Überlebender des Holocaust. Er wurde mit 14 Jahren aus einem Konzentrationslager in Bayern befreit. Und er war jetzt das erste Mal auf den Weg von Israel auf den Weg nach Deutschland. Und er wollte dort in Deutschland, in Flossenbürg, wo er befreit worden ist, dort wollte er einen Vortrag vor einer Schulklasse geben. Und ich beobachte so, wie wir in München am Flughafen ankommen, ich stehe genau hinter ihm. Und er geht durch die Passkontrolle und ein deutscher Zollbeamter steht vor ihm. Und er schiebt so seinen Pass unten durch, seinen amerikanischen Pass, den er hatte. Und noch während der deutsche Zollbeamte diesen amerikanischen Pass anschaut, sagt dieser alte Mann, so knapp 90 Jahre alt: I'm a Holocaust survivor and I'm here in Germany and you give some lectures about the Holocaust. Ich bin ein Überlebender des Holocaust und ich bin jetzt hier in Deutschland um von dem zu erzählen, was ich erlebt habe. Und der deutsche Zollbeamte hat ihn akustisch erst gar nicht richtig verstanden und hat sich wieder versucht, auf den Pass zu konzentrieren. Aber dieser alte Mann hat das immer und immer und immer wiederholt. Ich bin ein Überlebender des Holocaust und ich bin jetzt hier, um Vorträge zu geben. Und als ich das so eine Zeit lang angeguckt habe, habe ich gemerkt, diesem Mann ist es viel wichtiger zu erzählen, warum er hier ist, als wie nur sein Pass zu zeigen. Das heißt, seine Identität bestand vielmehr darin, in dem, was er sagen wollte, was er erlebt hat, als wie das, was irgendwo auf dem Papier stand. Und ich habe mich so gefragt, wie viel schlimmer, wie viel schlechter kann eigentlich ein Leben beginnen, als 14-Jähriger in einem Konzentrationslager befreit zu werden. Aber irgendwo muss es den Moment gegeben haben, dass dieser Mann gesagt hat, ich mache aus der Tragödie meines Lebens, ich mache aus der Enttäuschung meines Lebens, ich mache aus dem Scheitern meines Lebens, wo ich noch nicht mal verantwortlich bin dafür, eine Berufung. Und erzähle das der nächsten Generation weiter. Wenn wir also über die Nachfolge Jesu nachdenken, dann lasst uns über das, was wir dort erleben, vor allem über die Momente in unserem Leben, die nicht gelingen, nicht im Blickfeld des Scheiterns darüber nachdenken, sondern darauf gucken, ob sich hinter diesem Scheitern nicht vielmehr eine Berufung verbirgt für unser Leben. Genau das ist das gewesen, was Petrus an dieser Stelle erlebt hat. Es gibt einen zweiten Moment in dieser Geschichte, der mich berührt, einen Moment, der mir wichtig ist. Petrus sagt an einer bestimmten Stelle, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also, wenn wir über Nachfolge nachdenken, dann müssen wir auch mal über Sünde reden. Nun, im christlichen Kontext ist es nicht ganz einfach, über Sünde zu sprechen. Nicht nur im christlichen Kontext, sondern auch im gesellschaftlichen Kontext, in dem wir uns bewegen. Aber vor allem in den Kirchen ist es so, wenn man über Sünde redet, gibt es automatisch zwei Strömungen. Die einen, die sagen, Sünde ist etwas, was wir alle in uns haben, so lesen wir das in der Bibel, und wir sind alle irgendwo betroffen und am besten wir reden nicht drüber. Wir tabuisieren es. Wir setzen es in dem Rahmen der Struktur, aber weg von uns persönlich. Das Problem dabei ist nur, ob wir drüber reden oder nicht, Sünde wird immer Teil unseres Lebens bleiben. Und da gibt es diese andere Strömung, die sagen, Sünde, wir müssen immer drüber reden. Wir müssen gucken, wo es ist, bei uns und bei anderen. Und wir müssen versuchen, es zu eliminieren. Wir müssen es versuchen, zu beseitigen. Wir müssen sündlos werden. Das Problem dabei ist, auch das funktioniert offensichtlich nicht. Ich bin 30 Jahre jetzt Christ, hab's versucht, es geht nicht. Und ich frage die Leute, die 60 und 70 Jahre Christ sind, und ich habe den Eindruck, auch bei ihnen geht's nicht. Ich möchte drei Gedanken äußern zur Sünde. Was mich hier bewegt, ist in diesem Text, er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Das Erste, was Petrus sagt, ich bin. Er spricht von sich, er spricht nicht von den anderen. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, immer wenn diese Worte auftauchen, ich bin, kommt was ganz Wichtiges. Jesus sagt an manchen Stellen, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Brot des Lebens. Und wir wissen das, dass dort im Griechischen was ganz besonders Wichtiges steht. Das ist nicht nur einfach so, ich bin, sondern es ist fast ein Terminus technicus. Und jetzt sagt hier Petrus, ich bin ein sündiger Mensch. Und er sagt, ich bin's, nicht du. Wenn wir dieses Ich bin nicht ganz bewusst auf uns beziehen, wird aus diesem Ich bin ganz schnell ein Du bist. Und wir fangen an, die Fehler von anderen zu suchen. Und die Fehler des anderen zu suchen, zerstört unsere Familien, es zerstört unsere Kirchen, es zerstört die Gesellschaft, es zerstört uns. Die Fehler immer nur beim anderen zu suchen. Das Zweite ist, Sünde ist etwas, was isoliert. Petrus sagt hier, geh weg von mir, Jesus. In dem Moment, wo er spürt, dass er das ist, möchte er die Distanz zu Jesus suchen. Und in dem Moment, wo er die Distanz zu Jesus sucht, sagt Jesus, jetzt geht's eigentlich erst los. Ich möchte uns das mitgeben, dass in Momenten, wo wir uns distanziert von Jesus fühlen, vielleicht gerade in den Momenten, wo Leben nicht gelingt, wo wir in Krisen, Enttäuschung und Scheitern stecken, dass es dieser Moment ist, wo Jesus uns sucht. Und dritter Gedanke zur Sünde: Hinter jeder Sünde steckt ein Bedürfnis. Und manchmal ist es viel wichtiger, das Bedürfnis hinter der Sünde zu sehen, als wie nur das schlechte Verhalten, was wir beobachten. Und es gibt vielleicht mehrere Möglichkeiten, ein Bedürfnis, was da ist, zu befriedigen. Wenn ich Hunger habe und ich gehe in ein Geschäft und kaufe mir den Apfel, würden alle sagen, das ist gut. Wenn ich Hunger habe, in ein Geschäft gehe und einen Apfel klaue, würden alle sagen, das ist nicht gut. Aber Hunger zu haben, ist nicht schlecht. Als ich ein kleiner Junge war, war ich ein sehr aggressives Kind. Von den Freizeiten wollten mich die Leute immer nach Hause schicken. Schon im Zeugnis der ersten Klasse steht bei mir drin, Wolfgang lässt keine Gelegenheit aus, seine körperlichen Kräfte zu messen. Das spricht er schon für sich. Noch in der 7. Klasse in meinem Zeugnis hat mein Lehrer mir reingeschrieben, das Verhalten von Wolfgang lässt zu wünschen übrig. Hier gibt es keinen Spielraum für Interpretation. Als ich in der 10. Klasse war, wurde ich plötzlich und unerwartet, für mich zumindest, zum Klassensprecher gewählt. Und ich war mächtig stolz. Und mein Lehrer hat mir in das Zeugnis nach einem Jahr ein anderer Lehrer auch was reingeschrieben. Und er hat reingeschrieben, Wolfgang sinngemäß verdient Anerkennung für seinen Einsatz als Klassensprecher. Und darüber habe ich mich gefreut. Nun muss man kein Psychologe sein, um festzustellen, wenn ein Kind aggressiv ist, steckt dahinter eigentlich das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Und das war bei mir als Kind mit Sicherheit auch so. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, was in uns allen verwurzelt ist, zu befriedigen. Ich kann andere Leute schlagen und das funktioniert wunderbar. Oder ich kann die Energie konstruktiv für eine Gruppe einsetzen. Von daher ist es wichtig, wenn wir über Sünde nachdenken im christlichen Kontext, dass wir nicht nur das schlechte Verhalten bewerten, sondern den tieferen Blick Jesu entwickeln und zu gucken, was für ein Bedürfnis steht eigentlich hinter diesem Verhalten. Und um es vielleicht nochmal deutlich zu machen, in der Spannung, Sünde immer zu thematisieren oder es nie zu thematisieren, gibt es aus biblischer Sicht nur eine Lösung. Und das ist Vergebung. Und genau dieser Petrus, der das verstanden hat, fragt später Jesus, wie oft muss es denn sein? Und Jesus sagt, um es kurz zu fassen, immer. Immer wieder loslassen, immer wieder vergeben, immer wieder abgeben. In dem Sinne wünsche ich uns den Mut, in den Stationen unseres Lebens, wo wir mit Sünde konfrontiert werden, bei anderen oder bei uns selbst, es abzugeben. Es an Jesus abzugeben, es an den anderen zurückzugeben, das Bedürfnis dahinter zu gehen, sehen. Und deshalb gibt es christliche Kirche, deshalb gibt es christliche Gemeinde, damit wir diesen Weg gemeinsam der Vergebung, diesen Weg der Vergebung gemeinsam gehen. Es gibt einen letzten Moment in dieser Geschichte von Petrus, der mir wichtig ist, den ich formulieren möchte, was schwierig ist vielleicht zu verstehen. Auf den Weg der Nachfolge ist der Weg nach unten der Weg nach oben. In der christlichen Nachfolge ist der Weg nach unten der Weg nach oben. Wenn wir das Leben von Petrus weiter anschauen, dann stellen wir fest, dass er kein leichtes Leben hatte. Also Petrus hatte kein tolles Leben. Auch nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, das war nicht super alles. Manche gehen davon aus, dass er gekreuzigt worden ist, mit dem Kopf nach unten. Das war nicht toll. Und Jesus sagt mal, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist auch nicht besonders attraktiv. Da sagt er, du musst den Weg nach unten gehen, wenn du nach oben möchtest. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Er betont diesen Moment der Schwäche. So glaube ich, ist dieser Moment der Schwäche Teil unseres christlichen Weges der Nachfolge. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Wir kennen diesen Satz, wo Jesus sagt, der Letzte oder die Letzten werden die Ersten sein. Und die Ersten werden die Letzten sein. Er kehrt also die Maßstäbe um. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, vor allem im Alten Testament, und überlegen, wer dort die Letzten waren, dann stellen wir Interessantes fest. Zum Beispiel Frauen, die keine Kinder bekommen konnten. Das waren in der Gesellschaft des Alten Testaments die Letzten. Und es ist interessant, dass Jesus, dass Gott besonders diese Menschen, diese Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, beruft in die Nachfolge und mit ihnen einen wichtigen Teil des Planes von Gott verwirklicht. Wir denken hier an Sarah, die Frau von Abraham. Wir denken hier an, die Mutter von Simson. Alles Leute, die erstmal keine Kinder bekommen konnten. Rebekka, Hannah, Elisabeth. Oder Außenseiter in der Familie. Das waren auch die Letzten in der Familie. Es gibt interessanterweise viele Geschichten im Alten Testament, wo Außenseiter in der Familie eine wichtige Rolle spielen. Denkt nur mal zum Beispiel an Josef, an David, an Esau. David war so sehr ein Außenseiter in der Familie, dass als der Prophet kommt, um einen König zu salben und den Vater bittet, alle seine Söhne zu holen, vergisst der Vater den Jüngsten, den David. Man könnte sagen, er wurde in der eigenen Familie gemobbt. Es ist interessant, dass die Psychologen heute noch sagen, es gibt viele Familien, wo es einen Außenseiter gibt, wo es ein sogenanntes schwarzes Schaf gibt. Und die Psychologen sagen uns, das schwarze Schaf in der Familie lebt das Leben, was sich alle anderen nicht leben trauen. Es transportiert die Bedürfnisse und erfüllt die Bedürfnisse, die die anderen aus einer gewissen Distanz heraus nur beobachten. Schon spannend. Aber Jesus sagt jetzt, ihr müsst auf diese Außenseiter gucken. Das Leben, was sie führen, da steckt auch was von euch drin. Guckt mal genau hin. Sie sind Teil des Planes Gottes. Das, was wir unten betrachten, ist für Jesus und dem lieben Gott schon auf den Weg nach oben. Letzter Gedanke vielleicht, das Unreine im Alten Testament, was da alles unrein ist, wenn man Aussatz hat oder hatte und man dachte, das wäre ansteckend, dann war man unrein und man wurde gemieden von den anderen. Wenn man einen Toten angefasst hat, dann war man unrein. Wenn man jemanden angefasst hat, der krank war, dann war man unrein. Wenn man eine Frau angefasst hat während ihrer monatlichen Menstruation, dann war man unrein. Und Jesus jetzt im Neuen Testament, all das, was im Alten Testament unrein war, macht er fast provokativ ganz anders. Er fasst die Aussätzigen an, er fasst die Toten an, er fasst die Kranken an, er fasst die Frauen an. Und damit macht er deutlich, in der christlichen Nachfolge ist der Weg nach unten der Weg nach oben. Und letztendlich ist Jesus ja auch selbst diesen Weg nach unten gegangen. Also Jesus kam ja vom Himmel auf die Erde. Er kam nach unten. Wenn er immer nur den Weg nach oben gegangen wäre, wären wir heute wahrscheinlich nicht Teil seiner Familie. Aber er ist bewusst diesen Weg nach unten gegangen, um uns den Weg nach oben möglich zu machen. Ich möchte das nochmal mit einem Beispiel verdeutlichen. Als ich vor 2 Jahren in Nazareth war, einer Stadt in Israel, dann gibt es dort heute nur noch wenige Christen. In dieser Stadt gibt es hauptsächlich Moslems und Juden. Und in dieser Stadt steht eine große Kirche, eine katholische Wallfahrtskirche. Und jeder Tourist besucht diese Kirche. Und nebendran gibt es einen großen freien Platz. Und schon lange wollen Moslems dort eine Kirche bauen oder eine Moschee. Der Bürgermeister ist dagegen, weil er sagt, wenn dort eine Moschee steht und hier eine Kirche, dann gibt es Konflikte. Und so ist dieser Platz frei. Und wir sind eine große Reisegruppe von Pastoren und wir gehen über diesen großen freien Platz. Und plötzlich werde ich aufmerksam auf ein großes, sehr großes Plakat. Und auf diesem großen Plakat steht sinngemäß, mit großen Buchstaben, ein provozierender Satz. Da steht nämlich so ungefähr drauf, ihr Christen glaubt an den falschen Gott. Es gibt nämlich nicht 3 Götter, sondern es gibt nur einen Gott. Und dieser eine Gott ist Allah. Nun ist es ja nicht so ganz einfach, darüber nachzudenken, auch als Christ. Wie ist denn Gott? Wie ist das dann zu verstehen mit der Trinität, mit der Dreieinigkeit? Und ich merke plötzlich, dass mich dieses Transparent in eine theologische Diskussion in mir bringt. Und nicht nur mich, sondern auch alle anderen, die da mit mir waren. Und während wir so alle nach oben gucken auf das Transparent und in uns diese theologische Diskussion führen, kommt ein Bettler uns entgegen. Ein alter Mann mit einem Bein, was er uns zeigt, und dieses Bein ist schwer verletzt, ist mit Blut verschmiert und nicht schön anzusehen. Und er kommt uns genau entgegen und läuft durch unsere Gruppe und bittet um eine Spende. Und ich habe bei mir gemerkt, als ich so nach oben gucke, nach unten gucke und diesen Mann sehe, die Versuchung, ganz schnell wieder nach oben zu gucken, bis der Mann vorbeigelaufen ist und ich das nicht mehr sehen muss. Es ist viel einfacher, eine theologische Diskussion zu führen, als sich mit dem, was vor mir ist, auseinanderzusetzen. Was sehen wir, wenn wir als Christen, wenn wir als Menschen den Blick nach unten senken? Wir neigen ja oft dazu, nach oben zu gucken, weil dort der liebe Gott wohnt. Aber das Himmelreich, sagt Jesus an einer bestimmten Stelle im Neuen Testament, ist mitten unter euch. Und er sagt, lebt nicht nur in der Zukunft, lebt im Jetzt und schaut, was da passiert. Und wenn wir uns der Welt anschauen, was dort passiert, dann müssen wir feststellen, dass wir ein großes Elend beobachten. Da gibt es ein riesiges Elend, was sich vor unseren Augen abspielt. Tausende von Menschen ertrinken im Mittelmeer. Flüchtlinge suchen ein neues Zuhause. Eine heillose Welt. In Nigeria allein wachsen 800.000 Kinder ohne Eltern auf. Und man könnte jetzt fortsetzen. Und ich glaube, dass uns Gott eine Verantwortung gibt, erstmal auf diesen Weg nach oben den Weg nach unten zu suchen. Gott gibt uns dafür die Verantwortung. Er möchte uns ermutigen, dort, wo wir sind, diesen Weg nach unten zu gehen. Weil er eigentlich der Weg nach oben ist. Ich möchte uns ermutigen, in den Krisen unseres Lebens, in den Enttäuschungen unseres Lebens, in dem Scheitern unseres Lebens, die Berufung Gottes zu entdecken. Und ich möchte uns ermutigen, in den Sünden unseres Lebens und in den Sünden der anderen nicht nur das schlechte Verhalten zu sehen, sondern ganz bewusst das Bedürfnis dahinter zu sehen und dass Heilung im Miteinander der christlichen Kirche, der christlichen Gemeinde passieren kann und möglich ist. Ich wünsche uns Gottes Segen auf diesem Weg und ich möchte uns einladen, das ganz bewusst unter den Segen Gottes zu stellen. Lieber Vater im Himmel, wir beten dich an als einen Gott, der mächtig ist. Als einen Gott, der voller Vergebung ist. Einen Gott, der voller Nähe für uns Menschen ist. Der voller Mitgefühl und Mitleid für uns ist. Einen Gott, der ganz in unserer Nähe ist und fürsorglich ist für uns. Ein Gott, der uns gemacht hat. Der voller Heilung ist. Der voller Friede ist. Der voller Ruhe ist. Wir beten dich als diesen Gott an, der uns durch unser Leben begleiten möchte. Wir beten dafür, dass es uns gelingt, diesen Weg der Nachfolge zu gehen. Dass wir uns herausfordern lassen von dir und nicht im Scheitern stehen bleiben. Dass wir uns herausfordern lassen von dir, dass wir nicht im Beurteilen und Bewerten stehen bleiben, sondern dass wir den Weg der Heilung im Miteinander gehen. Dass wir die Erfahrung des Friedens und des Segens für andere machen können, wo wir zum Segen für andere werden. Hab herzlich Dank dafür, dass du uns auf diesen Weg begleiten möchtest. Im Namen Jesu. Amen.
Liebe Zuschauer, ich hoffe, dass diese Predigt Sie ermutigt hat, das Scheitern und die Enttäuschung mal von einer ganz anderen Seite aus zu betrachten. Wolfgang Dorn hat das in seiner Predigt gut herausgearbeitet, dass es nicht das Ende bedeutet, sondern es ist vielmehr der Beginn, auf dem Weg, Jesus nachzufolgen. Für die nächste Woche wünsche ich Ihnen gut Pfad.